Diese Folge wird euch präsentiert vom Meisterclub Schleswig-Holstein. Ein gemeinsames Angebot der Handwerkskammer Flensburg und Lübeck auf Initiative des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klima.
Und hier sind die Meister aller Klassen. Jede Woche neu ballern die Jungs euch Fliesen um die Ohren. Und damit nicht genug. Es gibt noch jede Menge andere Dinge zu besprechen. Also, hier sind sie für euch, Tommy Tyler und Doc Schrödinski.
Warte mal, habt ihr nicht jemanden vergessen?
Hier ist die 33% mehr Zulage. Hier ist David Tott.
Moinsen.
Moin, was geht ab?
Hä?
April. Also, ich dachte, wir machen heute alles anders, hast du gesagt.
Also du bist hier nicht...
Ich soll dir was einfallen lassen.
Also... April. Also du bist hier nicht in der Lage, du bist hier nicht in der Position, das zu sagen.
Also. In der Hierarchie noch ziemlich verloren. Da fehlt noch einiges.
So, meine Damen und Herren, liebe Zuschauer, ihr merkt schon, es ist der 1. April. Wir fangen heute ein bisschen Detsch an im Kopf. Das war die komplette Verarschung. Wir machen das jetzt natürlich nochmal richtig. Moin, moin.
Moin. Moin.
Was geht ab?
Silikon ohne Primer.
Okay, was noch? Natürlich.
Wasserfarbe.
Richtig. Hey. Um das nochmal hinterher zu bringen, dann ist es der 1. April, wir wollten einen kleinen Scherz machen. Weiß ich nicht, ob das so gut angekommen ist. Keine Ahnung. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen beim Meister aller Klassen Podcast MAK. Und zu meiner Oberin darf ich begrüßen Herrn Erik Schrödinski. Moin, moin. Und zu meiner Unteren Herrn David Toft.
Moin, moin. Hallo.
Ihr kennt sie beide schon. Einer kommt aus Glücksburg, der andere aus Rheinland-Pfalz. Irgendwo da unten.
Direkt das ganze Bundesland.
Das ganze Bundesland einfach genannt.
Bundesland.
Ja, ich...
Aus Wattenheim.
Hettenleidelheim war es früher mal. Jetzt ist es
Wattenheim.
Jetzt ist es Wattenheim.
Wattenheim.
Genau, wir wohnen am Watt und er in Wattenheim quasi. Sozusagen. Ja, Leute, wie geht's euch? Was habt ihr so getrieben in letzter Zeit?
Ich lebe momentan das Jet-Set-Life, habe ich das Gefühl. Ich war ja dreieinhalb Jahre nicht im Urlaub und bei der letzten Folge stand ich quasi in den Startlöchern, als sie die aufgenommen haben mit Maxim, dass ich am nächsten Tag um 1 Uhr morgens oder 2 Uhr morgens losgefahren bin nach Österreich. Da war ich eine Woche nach Sölden, bin wiedergekommen und dann war ich 3-4 Tage in der Firma und war dann zu einem Seminar, wo ich gestern wiedergekommen bin. Also momentan fühle ich mich, als wäre ich nur noch unterwegs, aber dazu später mehr.
Der Reisende.
Der Reisende. Ich muss auch sagen, wir sind jetzt irgendwie, wir haben ja sonst immer irgendwie in eine Woche früher aufgenommen, damit wir auch ein bisschen Zeit hatten, das Ganze so ein bisschen aufzubauen. Hatten wir jetzt keine Zeit für.
Weil der Reisende ja immer unterwegs war.
Weil der Reisende immer unterwegs war. Wir sind jetzt fast live. Live ist live. Na. Genau. Ja, jetzt ist Samstag, 1. April. Hello. Hello,
David,
April.
Du, David, wie war's denn? Du warst doch in Österreich, gell? Wie war's denn bei den Söldnern?
Bei den Söldnern? Sehr gut. Die Stimmung war super. Das war so ein bisschen Abschluss der Saison, was Après-Ski und sowas angeht und was allgemein die Skisaison dieses Jahr angeht. Mhm. Man hat schon gemerkt, dass an einigen Teilen von der Skipiste langsam, dass es langsam grüner wurde.
Man hat es an den Frauen gesehen. Das war nur noch das letzte
Jahr. Es war leicht bekleideter wegen der Sonne.
Okay.
Nein. Alles tipptopp. Wetter war super. Wir hatten 2-3 Tage sogar T-Shirt-Wetter draußen, was man sich, als man hier wieder ankam, gar nicht vorstellen konnte.
Mhm.
Es wird halt viel momentan so mit Kunstschnee nachgeholfen, dass man da überhaupt fahren kann. Das ist ganz klar.
Widerlich. Pfui Teufel, schäm dich. Dahin zu fahren. Dahin zu fahren und auf Kunstschnee. Wie ist denn das? Das ist so normaler Schnee eigentlich.
Kunstschnee. Ja, du merkst ja keinen Unterschied. Es wird ja auch quasi nur aufgefrischt, glaube ich, mit Kunstschnee. Es gibt da so einen Gletscher, da fährst du nochmal ein ganzes Stück weiter mit so einer Gondel. Okay. Und da siehst du wirklich, also Permafrost, das ist so ein wirklich so ein blauer Eisblock, wie man den im Fernsehen sehen würde. So ist es da.
Warst du mit der Zunge dran? Schnee.
Ja, ja. Deswegen bin ich 2 Tage später jetzt.
Ist blaues Eis Permafrost? Weil Permafrost ist ja ein bestimmter Frost. Ist ja so ein bestimmter Frost, ne? Das ist ja so eine. Ist das nicht irgendwie Permafrost? Ist so ein nicht so richtig Gletschereis, sondern
auf jeden Fall Gletschereis. Ich habe keine Ahnung.
So ein Zwischending. Was ist Permafrost?
Aus diesem blauen Zeug werden diese Lutschbonbons hergestellt.
Die Eisbonbons. Eisbonbons.
Die heißen in der Schweiz heißen die Halz. Einfach nur Halz.
Halz.
Also so heißt die Marke. So, Permafrost.
Erik, was hast du denn getrieben?
Pass auf. Ich muss mal was nachreichen hier. Permafrost bezeichnet in den Geowissenschaften einen Untergrund, dessen Temperatur mindestens 2 Jahre ununterbrochen unter Null liegt. Bei dem Untergrund kann es sich um Boden, Lockergestein oder Festgestein handeln. Also das ist nicht unbedingt Permafrost. Aber...
Ja, dann ist der Boden drumherum, um den Bonbon einfach Permafrost.
Circa einen halben Meter.
Das war halt irgendwie der höchste Punkt bei 3500 Metern, wenn mich nicht alles täuscht oder so. Ich glaube schon, dass es da schon seit 2 Jahren kalt ist.
Wie hieß der Berg?
Es gab Rotkugel, Schwarzkugelberg, also es waren verschiedene Berge. Also Skigebiet ist halt Sölden, aber ich glaube, der Rotkugel ist so der bekannteste da.
Okay. Schön, zwei Hügel. Zwei Hügel sind immer gut.
Ja, waren schon mehrere, Kugeln, aber das waren die zwei, die mir im Gedächtnis geblieben sind. Die hängen geblieben sind nach dem Abgeschied.
Sehr schön. Zwei Hügel und dann einen hängen geblieben. Naja, okay.
Ja. Bei dem einen hoch und bei dem anderen runtergekügelt.
Genau.
Sehr gut. So, Erik, genau, jetzt waren wir bei dir.
Oh, bei mir, das war einfach nur eine schöne, ruhige Woche.
Schön.
Ich habe ja meinen Praktikanten dabei, meinen Einmonatsdauerpraktikant.
Und?
Der Cedric ist, Cedric. Er macht sich gut. Ja, der Cedric macht sich wirklich gut. Er hatte sogar Besuch bekommen auf der Baustelle von seinem Ausbilder.
Ah.
Der war begeistert, dass er pünktlich auf der Baustelle war. Der war begeistert, dass er überhaupt auf der Baustelle war. Wenn man das so hört von den Ausbildern, wie die Jungs heutzutage drauf sind, ist das echt brutal.
Also das hat jetzt nichts explizit mit Cedric zu tun. Das meinte er im Allgemeinen, oder was?
Das meinte er im Allgemeinen, weil er hatte gesagt, dass der Ausbildungsschwund extrem ist.
Ja.
Dass man sagt, dass überhaupt die Leute noch im dritten Lehrjahr da sind.
Ja.
Oder dass sie überhaupt
auftreten. Kann ich ein Lied von singen?
Ne? Erstes Lehrjahr, erst 100 Fehlstunden. Zweites Lehrjahr, glaube ich, 300 Fehlstunden. Ne? Und drittes Lehrjahr. Wissen sie gar nicht, ob sie überhaupt noch eingeschrieben waren.
Ja, das ist
gesagt, das ist übel. Das ist echt übel. Und die Jungs und Mädels, die haben null Bock. Die denken wirklich, dass das Internet wirklich, ja, okay, 400 Stunden.
Ja, es gibt auch Leute, die 404 Stunden haben. Innerhalb von anderthalb Jahren. Ah. Ist egal. Das zum anderen.
Nee, das ist die Jugend und mein Gott.
Ja, weiß ich auch nicht. Ich weiß nicht, wo dran es liegt. Ich muss auch feststellen, also ich habe gestern auch einen Termin gehabt hier vor Ort mit, ich habe ja auch einen Praktikanten gerade gehabt für erst 2 Wochen, dann habe ich verlängert auf 3 Wochen. Und bei dem habe ich am ersten Tag gleich gesehen, dass der handwerklich einfach Geschick hat. Ne? Ist ein Nigerianer, also ein Schwarzer. Und der macht sich wirklich irre, top, was der abgeliefert hat, ne? Also.
Das sind aber immer die Leute, wo man echt sagt, guck mal, das sind keine Deutschen und die reißen's.
Ja, woran liegt's?
Ich weiß es nicht.
Ich weiß es.
Na?
An der Erziehung.
Ja, das stimmt. Ja,
das da ist hast du recht. Einfach Fakt.
Da ist noch die Hand hinten dran.
Dass das so in der Gesellschaft einfach drin ist. In Afghanistan, Iran, wo sie gearbeitet haben, meine anderen beiden, die mussten noch richtig, die mussten richtig ran, oder ran. Beziehungsweise, was heißt mussten? Ja, sie mussten, um Geld zu verdienen, auch für die Familie, Aber da hilft auch jeder jedem beim Hausbau oder so, ne? Das, da ist das noch so, dass man sich untereinander einfach hilft. Ich habe ja viele Geschichten da gehört und viel darüber erzählt. Mit viel darüber geschnackt mit den beiden und jetzt auch mit den Praktikanten. Und da ist es so, dass der auch Häuser mitgebaut hat und schon immer eine Kelle oder auch eine, na gut, er hat mit einer Flex Holz gesägt. Habe ich auch schon mal gemacht, geht auch.
Ja, gibt ja Holzblätter dafür.
Gibt die Flex. Gibt Holzblätter, habe ich mir auch extra eins gekauft jetzt, ja. Für meine
bei QVC?
Für meine neue X-Lock. Meine neue X-Lock. Flex, okay. richtig geiles Teil. Ja, und die haben irgendwie noch handwerkliches, die haben einfach, kriegen einfach mit, das ist einfach in der Gesellschaft so drin und da ist das auch noch ein angesehener Job. Und jetzt muss ich mal ganz kurz zurückrudern auf nicht diesen Freitag, sondern davor den Freitag. Ich höre ja den Podcast Lanz und Brecht. Mag mehr meinen, jeder meinen, was er will davon. Ich finde das einen guten Podcast, ich finde das interessant, ich teile nicht alle Meinungen davon, aber ich höre mir das gerne an und da ging es ums Handwerk. Und dann da haben die genau das Richtige auch darüber erzählt. Genau das, was wir jetzt sagen. So. Es liegt einfach daran, dass das Handwerk auch irgendwie einen Image-Schaden hat. Dass das von der Regierung und von der Gesellschaft gar nicht groß anerkannt ist. Nur von Einzelnen natürlich. Klar gibt es Leute, die sehen da die Qualität drin und die sehen, dass das ein wichtiger Faktor ist, aber Deutschland ist nun mal ein großer Teil des Handwerks macht das Bruttoinlandsprodukt aus. So. Und das muss man einfach verstehen. Man muss einfach irgendwie das ein bisschen besser implementieren, in die Schulen mehr damit reingehen, auch also in die normalen Schulen, nicht in die Berufsschulen. Da sind die ja schon im Beruf drin, sondern auch mal in die normalen Schulen. Mit einem Handwerksbetrieb reingehen, was das überhaupt, ne? Gestern habe ich auch mit denen hier da gesessen und geschnackt und da habe ich mir auch überlegt, so in den letzten Wochen so überlegt, eigentlich so einen richtigen Handwerksberuf, wie Fliesenleger, da kannst du keine Jungs mehr, meine Meinung, kannst du keinen Jungs mehr ohne Abschluss reinnehmen. So, oder mit einem normalen Hauptschulabschluss, also irgendwo Leute, die faul sind oder minder bemittelt im Kopf sind oder was weiß ich, ich will jetzt nicht sagen dumm, aber die kannst du da nicht reinnehmen, weil du kannst die nicht gebrauchen. Die Sachen sind so, wie soll ich sagen, auch wenn der jetzt ein Elektriker
nimmt,
was der alles wissen muss oder auch jetzt ein Fliesenlegen, guck mal, was wir alles für verschiedene Maschinen haben, wie genau wir arbeiten, was wir alles wissen müssen. Um eine Abdichtung zu machen, um bestimmte Sachen richtig zu machen und nicht auf der Baustelle Fusch zu machen. Das kennst du keinen.
Genau, die einzelnen Schritte musst du drauf haben. Genau.
Das war früher anders, der Fliesenleger, also hat Fliesen an die Wand geklatscht.
Ich glaube aber nicht, dass es unbedingt. Ich glaube nicht unbedingt, dass es mit dem Intellekt zu tun hat immer. Ich glaube einfach, dass es auch mit der Motivation und dieser Leidenschaft an dem Beruf zu tun hat. Ich glaube, wenn man das lernen möchte und sich dafür interessiert, dann hat das nichts unbedingt, also klar, mit dem IQ auch schon zu tun, so, aber nicht hundertprozentig.
Also
wenn du dich für eine Sache total interessierst, kannst du dich da reinknien und kannst dir Sachen aneignen, die du vorher nicht konntest.
Aber hundertprozentig. Ja, aber dann hat es auch wieder was mit dem IQ zu tun. Vielleicht bist du bis dahin noch nicht so weit im Kopf gewesen. Ich sehe es ja bei mir. Ich war eine faule Sau. So, beziehungsweise Ende der Schulzeit bin ich richtig gut geworden und bin dann rein in die Ausbildung. Eigentlich war es ja auch nicht das Richtige für mich. Eigentlich hätte ich nochmal weiter Schule machen müssen, habe ich eigentlich alles so mal irgendwann aufgearbeitet im Kopf, ne? Das wäre mein Traum. Eigentlich so im Nachhinein wäre es gewesen, so, hätte ich doch noch ein Jahr Schule drangehangen, hätte ich Realschule gemacht, hätte ich noch vielleicht was anderes machen können. Ich hatte ja immer so ein bisschen Traum gehabt, Musik zu studieren oder sowas. Aber da war ich einfach zu blöd für oder beziehungsweise zu faul für. So, aber ich habe mich
hochgearbeitet. Das ist es. Das geht
aber ich habe mich hochgearbeitet. Halt aber das hat ja nichts mit. Genau, das hat ja nichts mit dahingehend mit dem IQ zu tun. Hat was mit dem IQ zu tun. Jetzt habe ich mich ein bisschen verhaspelt.
Verhaspelt.
Weil es ging einfach nur um die Faulheit und es ging einfach darum, vielleicht auch mit ein bisschen Erziehung, ne? Also die will ich jetzt nicht rausnehmen.
Plus Motivation.
Dass da so ein bisschen das vernachlässigt wurde, dass sich da um mich gekümmert wurde, sozusagen. Und da auch die Motivation fehlte irgendwo, ne? Irgendwo
ja, aber Power hat Motivation und das hat doch alles nichts mit deinem IQ zu tun. Also das ist ja reine Motivation und reine, ja, rein, was du da reingibst, um das wieder rauszukommen. Vielleicht, was dir gefehlt hat, war dieses Vermitteln zwischen, wenn ich da jetzt reingib, dann kann ich da mehr rausziehen. Das fehlte vielleicht. Also dieses, wenn ich da jetzt noch ein Jahr dranhänge, kann ich das und das machen. Das da dieser, ja, ich würde nicht mal, ich würde es nicht Intellekt nennen, ich würde es wirklich Motivation nennen.
Nee,
die Selbstfindung, ja, und Motivation musste angeregt werden bei dir.
Ja, aber wenn du wirklich nur die ganze Zeit dumm im Kopf bist, dann schaffst du es nicht, über diese Hürden zu kommen. Dann bist du irgendwann minder bemittelt. Intellekt hat ja auch viel wie bist du drauf, wie kannst du lesen, wie kannst du Mathematik, wie kannst du rechnen, das war schon immer irgendwie, das konnte ich eigentlich schon immer gut. So, da habe ich mich so reingefuchst und irgendwo habe ich einen gewissen Intellekt schon gehabt. So, aber ne, wenn du wirklich wen hast, der gar nicht irgendwie so, ja, das ist doch, ich finde schon, dass es damit zu tun hat. Ich bin schon der Meinung. Naja, aber die Motivation hat ein ganz, das betrifft einen ganz großen Teil, definitiv.
Das sind viele Faktoren, die da dran hängen.
Von Elternhaus mitkriegen, dass wenn man sich Ziele vornimmt, kleine Ziele und die erreicht, dass das Endorphine ausschüttet, dass das gute Laune macht. So irgendwie diese Motivation schaffen, wenn du das und das machst, kleine Ziele erreichst, dann.
Wie heißt es immer so schön? Du musst eine gewisse Arbeitsgeilheit bekommen, ja, um das Ganze hinzukriegen.
Ja, bei mir war es ja, also wo ich klar der Meinung bin, dass dieses ganze Thema mit den Praktikum und all sowas in der Schulzeit viel zu klein geschrieben wird. Also es wird in der Schule viel zu viel Scheiße beigebracht, die man nicht braucht, die eigentlich dafür da sein sollen, dich aufs weitere Leben vorzubereiten. Aber eigentlich das, was dich aufs weitere Leben vorzubereitet, ist ja irgendwo, oder beziehungsweise auf dein Arbeitsleben vorzubereiten, kommt viel zu knapp. Also ich habe einen Realschulabschluss gemacht und habe in der Zeit, glaube ich, 2 Praktika zwei Wochen durchlaufen in den ganzen 10 Jahren Schule, was ich definitiv zu wenig finde. Mein großer Vorteil war gegenüber meinen Mitschülern damals war, dass ich genau wusste, was ich machen wollte, seitdem ich 12 oder so bin. Ich wusste schon immer, ich wollte in die Firma von meinem Vater, ich wollte das machen, was mein Vater macht. Habe auch in der Firma damals als Kind dann schon viel mehr gearbeitet. Das war mein Vorteil, dass ich auch viel sehen konnte. Habe meine Praktika in die Richtung ausgerichtet, habe Kaufmann gelernt. Also ich habe bei HBK, zur letzten Folge, bei HBK mein erstes Praktikum gemacht und bei Jakob Zement mein zweites gemacht. Also beides Baustoffhandel, Großhandel. Wusste auch, dass ich nach meiner Ausbildung, die habe ich ja bei Brillux gemacht, dass ich schon zurück will, habe das auch klar kommuniziert. Und als die Zeit dann reif war, bin ich auch bei meinem Vater dann damals angefangen. Und das war halt so mein Werdegang. Der war aber von Anfang an klar vorgeschrieben, dass alles, was ich mache, darauf ausgelegt ist, das zu machen. Und ich hätte auch mein Abitur machen können. Ich hatte auch einen festen Platz für Abitur. Aber ich wusste, ich brauche es nicht, um Kaufmann zu lernen. Dann brauche ich auch kein Abitur machen. Das wären verschenkte 3 Jahre gewesen. In den 3 Jahren mache ich lieber die Ausbildung, hatte ich mir gedacht. Auch geldtechnisch zu der Zeit. Klar. Ich dachte, das ist viel attraktiver als jetzt 3 Jahre. Ja, da fehlte mir vielleicht ein bisschen der Weitblick, dass man sagt, okay, wenn das alles irgendwann mal floppt, dann habe ich kein Abitur. Aber ich denke mir halt, wenn ich selbstständig war, dann guckt da keiner mehr, ob ich jetzt Abitur hatte oder nicht.
Da hat es aber auch wieder viel mit Erziehung zu tun. Du hast das so vorgelebt gekriegt. Man geht einen Weg. Und man denkt sich keinen Plan B aus. Und wenn du von
meine Mutter wollte unbedingt, dass ich Abitur mache. Unbedingt. Die hat mir damals das Geld, was ich in der Ausbildung verdient hätte, angeboten, dass sie es mir so gibt, wenn ich Abitur dafür mache.
Ach was.
Siehste, liebe Mutti, hat er nicht.
War also, gut so. Also das ist entgegen der Erziehung, würde ich sagen. Das war eigener Kopf oder vielleicht Intellekt, aber dass man sagt, man versteckt 3 Jahre.
Aber sie hat gestachelt und du hättest es drauf.
Du hast es vorgelebt gekriegt, wie man selbstständig ist. Deine Mutter war selbstständig, dein Vater ist selbstständig, haben eine Firma geleitet. Du hast den Aufbau miterlebt, in gewisser Weise. Und das ist irgendwie ein Vorgelebtsein, vorgelebt werden. Und das ist Erziehung. Erziehung hat ja nichts damit zu tun, mit dem einen Punkt, dass deine Mutter dir sagt, du sollst Abitur machen. Das ist ja nicht die Erziehung. Die Erziehung ist das, was alles vorher gewesen ist.
Ich habe gründlich...
Mit dem Aufwachsen meiner Kinder, ne, ich will jetzt nicht sagen, da bist du noch nicht so weit, sondern aber ich muss sagen, mit der Geburt und mit dem Ranwachsen meiner Kinder, dann durchlebst du nochmal deine Kindheit. Das ist so krass. Das weiß ich nicht, ob das kann Erik bestimmt bestätigen. Das ist so, ja, ja. Das ist so heftig. Da kommen dir so viele Gedanken und so viele Einfälle, was im Endeffekt du irgendwie
auch,
jetzt
anders machst. Da kommen auch die Erinnerungen. Auch die Erinnerungen kommen wieder.
Die Erinnerung.
Bestimmte Sachen.
Ja.
Das ist, ja, aber wie du sagst, es ist halt schon, ja, das prägt.
Ja.
Und es zieht mit und es bringt alles ein. Und ja, jetzt versuchst du als Vater oder auch als Mutter, deine Kinder so hinzulenken, dass das alles irgendwie stimmig bleibt in der Hinsicht.
Ja, du machst dir deine Gedanken. Genau, du machst dir deine Gedanken. Mhm. Was war damals irgendwie vielleicht nicht so gut, mhm, und was willst du besser, mhm, machen? Jetzt nicht so gezielt darauf hinarbeiten, dass du jetzt alles aufschreibst, ja, sondern ja, das machst du so rein intuitiv. Nee. So, manche, ja, Sachen machst du auch so, wo du sagst, ja, das ist cool gewesen. Manche Sachen, mhm, sagst du dir, ah, war vielleicht nicht so gut, ich möchte das, ja, gern anders machen, so. Und da arbeitest du.
Du kannst dir das halt nicht vorschreiben, ne?
Genau. Ja, nee. Ja, nee, du kannst das nicht auf den Zettel schreiben und dann hier abarbeiten.
Nein, ich meine, du kannst deinen Kindern das ja auch nicht vorschreiben, dass sie das und so. So, die sollen ja natürlich auch ihren eigenen Weg gehen, glaube ich. Es sind ja jetzt auch irgendwo andere Zeiten wie damals, als ihr in dem Alter gewesen seid. Oder ja, auch später bei meinen Kindern. Ja, ja. Ich hatte ja eine andere Kindheit wie die wahrscheinlich.
Ja, na sicher. Du hast auch noch andere Kinder. Ne, klar. Und wir hatten auch viel mit Medien zu tun. Wir wurden einfach viel von Fernseher gesetzt. Es war einfach so. Es war einfach die Zeit. So.
Wir hatten keinen Fernseher.
Also ich kann, Erik und ich können uns noch an Schwarz-Weiß erinnern.
Ja, ja, Kampf der Punkte waren dann irgendwann mal aus die Maus.
Da war Schwarz-Weiß Schluss, und da war drei Sender. Drei Sender Punkt. Und Schwarz-Weiß.
Ne? Ja. Drei Sender.
Alter.
Genau.
Na, Opa erzählt.
Und okay, irgendwann mal Schluss, da war einfach aus. Da war dann Kampf der schwarz-weißen Punkte. Wer gewinnt? Ne? Meißen hat schwarz gewonnen.
Ja. Ja,
wenn der krass. Bildschirm ausging.
Noch ein Ofen,
wir hatten,
noch ein,
aber
noch ein...
wir hatten das Glück. Hä? Wir hatten halt auch das Glück, wenn wir draußen waren, haben wir uns beschäftigt. Heutzutage, die Jungs, wenn die draußen sind, die wissen gar nicht, was sie machen sollen. Entschuldigung. Ne? Alles gut. Ja. Nee, und das ist, und da muss ich ehrlich sagen, finde ich das mit dem Cedric sehr gut, dass er wirklich sagt, hey, ich will das und das.
Back
ich
to möchte the roots dahin. Zu Cedric. Ne? Ich habe den total vergessen. Gerade überlegt, wie wir darauf gekommen sind auf das Thema. Aber das war Cedric, genau. Genau.
Echt, hast du es überlegt? Ich war noch zurück drin. Ich werde jetzt auch zurückrufen. Sehr gute Überleitung. Nee.
Und der hat wirklich gesagt, Erik, ich will das jetzt packen. Und dann sage ich, ich versuche es dir nahezulegen, dass du das wirklich durchziehst. Und der Lehrer ist wirklich auch an ihm dran. Und der ist jetzt nicht verrückt, irgendwie der Lehrer oder der Ausbilder. Mhm. Das Einzige, was der Lehrer ist halt nur riesengroß.
Was? Der Lehrer ist riesengroß?
Wo der auf die Baustelle kam, ich sage, ja, kloppt er sich irgendwo jetzt an irgendeinen Treppenstufen, die da hochgehen oder sonstiges, an Türstürzen, den Schädel auf. Der Kunde kam hoch, hat sich erschrocken. Wer ist das? Entschuldigung, dass ich hier hoch. Ich bin nur der Ausbilder.
Aber wieso der Ausbilder? Ist Cedric denn jetzt in der Ausbildung? Oder, also ich glaube,
der ist in der Ausbildung. Der ist in einer Ausbildung und macht gerade das erste Lehrjahr durch.
Aber in einem anderen Betrieb oder bei dir?
Nee, es ist überbetrieblich von dem DAK wohl gefördert und Arbeitsamt gefördert.
Okay, ja, und ab dem zweiten Lehrjahr geht das dann? Ach so. Okay.
Geht's weiter und dann kann es sein, dass er im dritten Lehrjahr verzahnt macht. Dann ist er bei mir in der Ausbildung, in der Praxis und in der Theorie in dem Ausbildungswerk.
Das heißt?
Also ich finde es...
Du musst gar nichts bezahlen.
Zurzeit nicht. Also so wie es jetzt aussieht, muss ich da wohl nichts zahlen. Wäre auch nicht schlimm, wenn ich was zahlen muss. Also für eine gute Ausbildung, wenn jemand was, bin ich auch bereit, was zu bezahlen.
Ja, na sicher. Nee, aber also, einfach nur mal rein informativ. Du musst jetzt, ja, ja. Also musst jetzt auch in der dritten, in dem dritten.
Also ich habe jetzt keine,
zahlen,
ich
habe Maßnahme.
So wie es aussieht nicht, weil das ist alles vom Land, glaube ich.
Ja, ist Bezuschuss. Der richtige, guck mal, und das genau finde ich, da ist der richtige Weg und das sollte man auch bezuschussen, weil besser kannst du Leute nicht integrieren, besser können Leute kein Deutsch lernen, besser können Leute nicht lernen, wie das hier läuft, als die Ausbildung oder irgendwo zu arbeiten und mit Leuten rum zu sein. Mhm. Also das
ich
ist
bin
doch
so froh,
genau der richtige Weg.
Also ganz ehrlich, ich bin so froh, dass es, also nicht, dass es Flüchtlinge gibt, aber dass die mir angeboten werden. Ich bin so froh. bin so froh. Mhm. Bin so froh, dass ein Anruf kam. Ich habe mich sehr gefreut darüber. Und dann gesagt, ja, das ist ein Nigerianer. Und ich so, geil, schick her. Freue ich mich. Richtig, finde ich. Ich bin sowieso ein Multikulti. Die können alle zu mir kommen, egal welche
Genau, Landsmann. Du bist der Multikulti-Ossi.
Ist der Hammer. Macht Spaß. Einzige ja. Nachteil jetzt nicht, aber der einzige Manko, die machen gerade Ramadan.
Ja, stimmt.
Ja.
Und ja.
Ja gut, aber ist auch gut, wenn sie Ramadan machen, dann essen sie weniger auf der Baustelle, machen weniger Pause.
Arbeiten mehr durch, ja, die Konzentration ist aber nicht so hoch.
Ja, klar.
Das aber auch normal. Es machen viele jetzt mittlerweile das so ein Fasten irgendwas. Also ich war ja jetzt zum Seminar jetzt die letzten beiden Tage und da gab es dann natürlich abends auch Bier. Da waren so viele, die trinken kein Bier und dann wurde natürlich auch immer von den anderen gefragt, na, trinkst du heute nicht oder was weiß ich. Und machen viele in der Fastenzeit, dass sie sagen, kein Bier oder ich trinke keinen Alkohol oder ich verzichte auf Fleisch oder was weiß ich. Also das hat sich schon hier etabliert, auch auf irgendwas zu verzichten für die Zeit. Habt ihr da irgend sowas mal gemacht oder?
Ja. Habe ich schon. Habe ich nicht lange durchgehalten. Ich habe auch mal einen Monat keinen Alkohol getrunken. Das sollte man auch mal ab und zu machen.
Ja.
Und dann habe ich mal.
Also ich bin ganz strikt bei sowas immer. Ich verzichte in den Wintermonaten auf Eis. Jetzt ist Frühling, jetzt habe ich wieder Eis.
Auch dein Langnese-Fetisch.
Genau.
Ich hab den Kühlschrank aufgefüllt. Geh dir aber auch irgendwann wieder deine Silikonstiele aus.
Ja, nee, ich habe so viele Silikonstiele, glaube ich. Ich kann die einmal benutzen, wegschmeißen. Also oder verbrennen dann auf dem Grill, weißt du, um Kohle zu sparen. Ja, man muss ja nachhaltig denken, ne?
Ganz genau. Auch nicht schlecht.
Nee, das passt. Nee, also man sollte, ich sage immer, sich gesund ernähren, vernünftig ernähren. Meine Banane zwischendurch essen.
Schmeckt das gerade. Was macht ihr? Ja? Eine Frage zwischendurch. Was macht ihr mit den Bananen oder Apfelkrebsen, die ihr im Auto esst?
Apfelkrebsen?
Auf den Kompost schmeißen.
Aus dem Fenster schmeißen.
Wann? Wir sammeln die.
Ja, sammelst du die im Auto und schmeißt sie dann raus?
Was denn für Apfelkrebs?
Meinst du das Innenleben?
Ja, wie heißt das bei euch?
Inlet vom Apfel.
Bei mir Gehäuse, Apfelkriebsch. Oder? Ist das nicht das Kerngehäuse?
Nee. Sagst du dazu Kerngehäuse? Das ist aber so ein richtiger Fachausdruck.
Nee, ich glaube, das ist ein Kerngehäuse. Aber erstmal dazu habe ich mir angefangen, mittags kein normales Essen mehr zu essen. Ich esse mittags jetzt immer nur noch zwei Äpfel. Und daraufhin habe ich mir so einen Apfelschneider gekauft. Der macht genau in der Mitte so einen runden Teil, wo diese Körner da drin sind. Das kommt in Müll, dann mache ich mir meistens in eine Brotdose.
Ach so, okay.
Das ja. Aber wenn es mal so sein sollte, dass ich keine Zeit habe dafür, dann nehme ich mir einfach zwei Äpfel mit und dann schmeiße ich sie aus dem Fenster.
Ich auch.
Also biomäßiger geht es ja so gar nicht.
Im Ganzen, ich habe keine Zeit.
So LKWs direkt entgegen, oder?
Naja, schon zur Seite hinweg. Also
genau, nicht auf zur Seite. Wenn so ein Grünstreifen kommt, ne, gucken, warten, dann schnell Fenster runter, bam, raus, mache ich auch so.
Haben wir das nicht letztens auch gehabt? Wurde meinst, schmeiß raus?
Ja.
Waren wir nicht mal irgendwann unterwegs, wir beide? Und dann sagtest du, warum schmeißt du es nicht raus oder sowas?
Und jetzt?
Richtig.
Bapp.
Ab jetzt mach es oder was? Sehr gut.
Nee. Also, manchmal weiß man ja nicht, wie der andere tickt. Und dann macht man es.
Ist richtig. Wenn ich manchmal im Auto bei mir sitze, dann mache ich einfach runter, gehe mal mit dem Kopf zurück. Fupp. Kommt ein Apfelkrebs an ihm vorbeigeflogen.
Ich bin so, wenn der relativ klein ist, das Apfel-Inlet-Gehäuse,
schluckst du runter.
Wie auch immer, Kerneinpackung, dann esse ich das alles mit.
Okay.
Aber wenn es jetzt ein großes ist, dann, wie du sagst, entweder auf dem Seitenstreifen entsorgen, Mittelstreifen bei der Autobahn, dass da schön der Apfelbaum wächst.
Ja.
Ne? Oder ganz klassisch auf dem Komposthaufen. Oder beim Kunden im Müll. Aber so. Überall, egal wo. Sondern es keine Kippen sind, die man auf die Straße wirft oder Kaugummis, alles biologisch abbaubar.
Ja.
Aus der Natur in die Natur.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall einfach raus damit. Was soll schaden?
Wie heißt es so schön? Der Rasen, der Sand, der Standstreifen braucht Kompost.
Finde ich auch. Und wenn man da irgendwann mal einen Apfelbaum vorfindet und man selber daran beteiligt war, ist das schön.
Dann weiß man, das war unser Apfelbaum.
Ja, wenn man es dann noch weiß. Thomas, wir haben ein Projekt fertiggestellt. Auf der Insel.
Aha, ein Projekt.
Thomas.
Thomas?
Ich bin noch hier.
Thomas.
Ich lese gerade.
Ob das erlaubt ist, oder?
Nee, ich habe gerade drüber nachgedacht, ob der Apfelkrebs, wir kommen gleich aufs Thema, ob der Apfelkrebs irgendwie schädlich ist, weil es gibt ja irgendwie so eine Gedanken immer, oder irgendwer sagt, wer sagt ja das immer, das der Apfelkrebs oder so, das ist ungesund, das darfst du nicht mitessen.
Wegen, ja,
weißt du? So, möglicherweise.
So wie Kirschkerne und sowas, ne?
Direkte Auswirkung auf unsere Darmflora. Ein Forscherteam der Universität Graz hat festgestellt, dass im Kerngehäuse von Äpfeln Mikroben sitzen, die auch im menschlichen Darm vorkommen. Die damit verbundene Hoffnung, durchs Apfelessen könnten die guten Mikroben aus dem Apfelputzen in die menschliche Darmflora übersiedeln. Das klingt zwar spannend, erklärt Hützmann, aber geht der Ökotrophologin zumindest nach dem derzeitigen Vorstand aber dann noch etwas zu weit. Trotzdem bleibt der Apfelputzen liefert gesunde Ballaststoffe für den Darm. Putzen. Also mitessen.
Apfelputzen.
Das Kerngehäuse. Ja, hier steht's. Ja, siehst du. Ja, siehst kann du. Man mitessen.
Hey. Ja.
So. Gut. Nächstes Thema. wir waren nächstes auf. Wir waren mit beauftragt worden von Firma Toft. In Zusammenarbeit, sagen wir mal so. Netzwerk und so weiter. Haben wir zwei Baustellen gehabt. Erst soll es nur eine gewesen sein. So. Und dann wurde einem gesagt, so, ja, ich habe euch noch eine Küchenplatte mit reingepackt. Mach die mal noch mit. Okay. Gut. Zum einen muss ich erstmal sagen, ich habe auf Sylt, also überhaupt, ich habe noch nie so gut riechende Dixie-Klos gesehen. Also benutzt. Also, das waren, auf zwei verschiedenen Baustellen, das ist mir direkt aufgefallen. Ich bin auf Dixie-Klo gegangen, so, Alter, das riecht überhaupt nicht großartig nach Chlor, sondern irgendwie, da haben dann einen guten Geruch mit reingemacht oder irgendwer hat eine Marke reingesetzt, die einfach gut gerochen hat. Irgendeine Frau halt nach Rosenduft. Und auf der nächsten Baustelle
auch. Habe ich das letzte Mal auch mitgekriegt bei uns.
Ja, also. Weiß ich nicht, ob sich da jetzt so eine Entwicklung breit macht, die gut riechende Dixie-Klos.
Wie heißt?
Ich kann mir richtig vorstellen, wie der Dixie-Vertreter sagt, wir haben hier neue gesunde und tolle und gut riechende Tabs, die man da reinpacken können, wo der Besitzer dann sagte, ja, das machen wir aber nur auf Sylt, woanders lohnt sich das nicht.
Das machen wir nur auf Sylt. Oder die haben sich ja beschwert, dass das Dixie-Klos alle stinken. Und dann, hier, seht zu, wir geben euch Geld, macht da was. So. Und die anderen bleiben halt.
Das hatte ich bei
uns. Egal. Das ist mir direkt aufgefallen. Ja, wir haben vielleicht schon mal drüber erzählt, wir haben so eine Kaminumrandung gebaut mit 12 mm starken Keramikplatten. Das war geil. Das hat richtig Laune gemacht.
Ich glaube, die Kaminumrandung war ja eigentlich nicht mal das Schwierigste. Das Schwierigste war ja, glaube ich, diese Tür, die da noch mit drin war. Also es waren insgesamt 1, 2, 3, 4, 5 Teile müssten das, glaube ich, gewesen sein. Darunter war so eine Schranktür. Da waren 6, nur so ein 2 Zentimeter. Ja, stimmt, 7 Teile, ja. Rechts und links waren ja im Kamin auch noch welche. Aber eine Schranktür, die aufgehen musste noch nachträglich. Die übrigens jetzt nicht mehr aufgeht, kann ich dir sagen. Da kommen wir aber gleich zu. Und an der kurzen Seite von dem Schrank war noch so ein 2 Zentimeter Streifen, alles auf Gehrung geschnitten, alles mit einem Epoxidharzkleber verklebt. Und ja genau, die Tür geht nicht mehr auf, Thomas, wurde ich jetzt von der Architekten aufgeschrieben. Ich glaube, euch ist ein bisschen Kleber darunter gelaufen, der hart geworden ist, jetzt geht die Tür nicht mehr auf, aber sie wollte nochmal mit dem Tisch da gucken. Ich glaube, das kann man einfach mit dem Cuttermesser einmal wegschneiden und dann müsste es wieder aufgehen.
Ja.
Aber wie das immer so ist.
Das ist das Polymer, die zarte Frauenhand so, die macht an der Tür, geht nicht mehr auf.
Geht nicht.
Herr Toft, nicht. Kümmern Sie sich. Ja, mit Cuttermesser einmal reinschneiden, wahrscheinlich ist da irgendwo ein, zwei Punkte, die mal kurz aufgeschnitten werden müssen, auf der Innenkante, da haben wir es noch machen können, aber die Außenkante, da haben wir es noch nicht angetraut, weil es ja noch nicht ausgehärtet war. Ne, kannst ja noch nicht, kannst ja noch nicht wegnehmen. Vielleicht hat auch noch der Keil unten drin gesteckt und die hat es nicht gesehen.
Nee, mit den Keilen hat sie mich extra angerufen, ob sie die rausnehmen kann. Da hatte ich gesagt, also, okay.
Nein, Platsch.
Ja, das geht, die kriegen die sicherlich auch wieder mit einem dünnen Draht oder irgendwas. Das geht, das kriegen die sicherlich wieder auf.
Mit einem Cuttermesser, glaube ich, ist gemobbt.
Ja.
Da kommt ja auch nochmal der Maler unten und macht die Silikonfuge, glaube ich.
Ja.
Spätestens da.
Genau. Ja, ist halt die Frage, ob da überhaupt Silikon hinkommt, weil bei der Tür kannst du ja keine Silikonfuge machen. Sieht ja irgendwie ein bisschen blöd aus, wenn es dann unterbrochen ist, ne? Sieht ja auch irgendwie merkwürdig aus. Aber ja, das waren große Teile.
Kommt die Architektin wieder, die Tür geht wieder nicht auf.
Ja, genau. Die Tür haben wir jetzt eingelegt, aber jetzt nach dem Maler geht die Tür wieder nicht auf. Was ist denn da los, Herr Topft? Sehr gut, sehr gut.
Ja, wir können ja mal bei Instagram das fertige Projekt mal in die Story packen.
Genau. Mhm. Und dann, pass auf, und dann, da war schon ziemlich spät, so, wir haben ein bisschen Zeit. Egal, auf jeden Fall sind wir dann noch auf eine andere Baustelle gefahren und sollten noch eine Küchenplatte, meine erste Küchenplatte, die ich so ersetzen wollte, das ist wirklich kein Hexenwerk. So, musst halt nur vernünftig
ausmachen. Naja, das war auch eine Platte, vier Stück lagen schon, die letzte sollte nur noch reingelegt werden.
Ja, die waren aber alle nicht ausgerichtet.
Die waren alle nicht ausgerichtet. Das waren alle liegen.
Da waren alle, die haben mich alle noch zurechtgerückt. So, war gut, dass ich meine Grabos dabei hatte. Der eine ist jetzt wieder ganz, ich habe jetzt wieder zwei. Juhu. So, jetzt ist es wieder richtig geil. Auch die Architektin hier auf der Baustelle. Hä, das habe ich auch noch nie gesehen. Alle so geklotzt, weißt du, mit unseren übelst schwer. Also die große Platte, die war richtig schwer, ey. Da bin ich rein, bin sowieso nicht so ganz fit. Da sind wir dann rein und dann haben wir die abgesetzt und dann, ey, da war ich so außer Atem. Unglaublich, da muss ich erstmal eine halbe Flasche Wasser ächzen. Naja, egal. Und dann die haben wir die Küchenplatte eingebaut und dann rufe ich David an. Ey, das ist hier, was haben wir denn hier an Maßtoleranz? Weil ich hab so gedacht, Küchenplatte, das muss wirklich millimetergenau die Umrandung überall passen. Und ich weiß gar nicht, ob ich es sagen darf, wir können es ja rauspiepen. Ich nicht sagen darf. Und dann habe ich angerufen, ja, wie viel Toleranz haben wir denn? Wieso denn? Das so und so. Und dann hat er einfach gesagt, das ist Sylt, Junge, mach ungefähr.
Ja, wir reden da über 3-4 Millimeter am Ende.
Das drin. Ist mir so, ich habe mich so kaputt gelacht auf der Baustelle. Das ist mir den ganzen Abend, den ganzen Tag nicht mehr aus dem Kopf gegangen. Ne? Das ist Sylt, Junge, mach ungefähr. Richtig geil.
Ja.
Wenn ich darf, können wir den Folgentitel so nennen. Ich finde das so
ja, geil. Ich hab's mir, gerade aufgeschrieben für den
Folgen. Geil. Das ist so geil, ey. Ich liebe es.
Nein, also ich sag mal, der Hintergrund dahinter ist erstmal, dass wir normalerweise messen wir die Küchen auf. In dem Fall kam jetzt die Schablonen von einer Tischlerei, die das aufgemessen hat. Deswegen hätten wir da sowieso nichts machen können. Also wir mussten ja mit den Gegebenheiten leben. Und wenn, dann haben die das auszumalen, falls sich jemand moniert. Aber ich glaube, wir reden da über 3-4 Millimeter Toleranz am Ende.
Richtig, wir haben das so zurechtgerückt, dass es am Ende genau das ist. Es ist
jetzt nicht, dass man da reinkommt und die eine Platte bündig am Schrank ist und die andere 3 Zentimeter übersteht. Also ist manchmal ein bisschen auch überspitzt, aber ich glaube irgendwie um 3-4 Millimeter handelt sich das Ganze. Und das ist, also solange es augenscheinlich, und wenn du mit der Hand runtergleitest und dann nicht große Höhenunterschiede, das sowieso nicht, aber Überstände zum Korpus merkst, dann ist das alles in Ordnung.
Dann ist es doch super.
Nee, das ist ja auch so. Ist ja auch so. Anders ist es wahrscheinlich, wenn du da so eine Küchenplatte hast oder so Küchenschränke, wo dann, weiß ich nicht, was es gibt, aber es gibt es wahrscheinlich auch, wo die Abschlüsse von der Küchenplatte quasi die Abschlüsse von den Schüben oder von den Schränken direkt sind.
Weißt du, was ich meine? Du hast das Ganze auch, zum Beispiel bei einer Kochinsel, die dann grifflos ist, da muss es schon hundertprozentig passen. Mhm. Da machen wir meistens, dass wir mit dem Zollstock an die Front gehen und dann so nach oben fahren, quasi bis zur Arbeitsplatte, und das muss dann auf beiden Seiten exakt ganz genau sein, dass wir genau dagegen kommen. Ne? Also da achten wir auch drauf. Aber im Grunde, das war jetzt, ich sag mal, eine antike Küche mit einer ganz rauen Oberfläche, Schränke oder Auszüge mit Schubladen dran und sowas. Also da kommt das auf 2 Millimeter jetzt nicht drauf an.
Naja, antik jetzt nicht, aber so Bauern,
Bauernhausstil. Das muss so.
So wie wir auch haben. Ja. So ein bisschen rustikaler. Mhm. Das ist richtig. Aber die Platte war geil. Die Platte sah richtig geil
aus.
Sah cool aus, ne? Das hat mir richtig gut gefallen, ja. Richtig geil. War ein schönes Ergebnis am Ende. Mega. Ja. Hätte mir auch gut gefallen bei mir. Vielleicht komme ich nochmal auf dich zu. ich hab ja damals, als wir unsere Küche geplant haben, eine Holzplatte eingebaut, aber ich wollte eigentlich schon immer eine entweder eine Keramik oder eine andere Arbeitsplatte. eine Naturstein-Arbeitsplatte haben, aber konnten wir uns damals nicht leisten.
Ah, ich würde sagen, das
also ist die zweite Echtholz-Arbeitsplatte zurzeit.
Ja.
Ich habe auch eine Echtholz-Arbeitsplatte zurzeit, also top
Schalungstafel.
Ich habe nur von hier. Ja, eine Top-Schalungstafel bei mir. Echtholz-Schalungstafel.
Ach, du hast immer noch deine Schalungstafel. Oh Gott.
Ja, da schicke ich dir mal was zu dann bei den Zeiten.
Ja.
Aber es sind so die zweiten oder dritten meisten Kunden, die ich habe, die im Prozess des Hausbaus am Ende nicht mehr die Kraft, das Geld oder die Zeit oder die Lust hatten, sich noch großartig mit der Küche zu beschäftigen, einfach zum Küchenstudenten ja gesagt haben, mach mal. Dann in irgendwie eine MDF-Stichstoffplatte oder was weiß ich, irgendwas, ich sag mal, normales bei rausgekommen ist, wo man sich jetzt nicht großartig mit beschäftigen muss, was aber trotzdem gut aussieht und wo man dann aber mit der Zeit, so nach 5-6 Jahren dann feststellt, dass es nicht so schön ist wie eine Granitplatte oder Keramikplatte. Oder Leute wussten auch teilweise gar nicht, dass es das gibt, weil die in den Küchenstudios dann nur in der Ausstellung dann irgendwie so eine Schichtstoffplatten hatten, aber dann zum Beispiel doch eine Unterbauspüle haben wollen oder ein flächenbündiges Terranfeld und das dann doch nicht ging aus den Gründen. Und das sind die meisten Kunden, die dann nochmal eine Platte bei uns wechseln, die dann kommen, ey, könnt ihr nicht auch nur die Platte tauschen, dann machen wir es zusammen mit einer Tischlerei, die baut dann die alte Platte aus, macht dann die Wasseranschlüsse und das Terranfeld, baut das aus, in der Zwischenzeit haben wir dann schon gemessen und neu gefertigt, tauschen das aus und bauen das Terranfeld und die Spüle wieder ein. Ja. Und so hat der Kunde dann die gleiche Küche, die er vor 5-6 Jahren gekauft hat, mit einer neuen Platte von uns dann. Das ist gang und gäbe, also haben wir mindestens ein bis zweimal die Woche.
Ja, cool.
Okay.
Finde ich gut. Ja, komme ich irgendwann auf dich zu. Ja, ich denke auch, dass man dann während der Zeit dann irgendwie, also ich lasse die jetzt auch erstmal so und dann, wenn da irgendwann mal was dran ist, dann kann man immer noch tauschen, weißt du? Jetzt mit Kindern und so, die dagegen fahren. Bäm. Was ist da los bei dir im Hintergrund schon wieder?
Geil, gell? Meine Kinder sind wach. Ein wunderschönen
Jawohl. Guten Morgen,
Kinderlein.
Jawohl.
Ja. Nee, also bei mir kommt es wirklich noch. Dieses Jahr ist das Projekt Küche auch dran. Das steht auf jeden Fall auf der Agenda.
Dann sehen wir uns ja mal. Dann können wir hier die mal besuchen vielleicht.
Ja, genau. Machen wir mal einen Netzwerkbesuch. Unser eigenes Netzwerk. Genau. Meister der Klassennetzwerk.
Richtig. Live-Podcast.
Und dann kommen wir auch gleich. Wir haben natürlich, wie wir am Anfang schon gehört haben, einen Werbepartner wieder. Der Part kommt quasi jetzt mal. Propagandazeit. Der Meisterclub Schleswig-Holstein ist ein gewerkeübergreifender Club in Schleswig-Holstein, der seine Mitglieder auf ihrem Weg in die Selbstständigkeit und Betriebsnachfolge begleitet.
Die Mitgliedschaft ist kostenlos und richtet sich an alle Meisterinnen und Meister, die nach Verantwortung und Selbstständigkeit im Handwerk streben.
Genau, hey, und das Beispiel davon sind Führungswerkstätten, Ausbildungsführung, Führung, wie man eine Führung von Firmen wirklich extrem ausarbeiten kann. Also die Führung der Führung.
Die Führung der Führung,
kann man wie man da, ein Führer wird. Sich, die Führung, wie, ja, nee, also wirklich diese Sachen kann man in dem Meisterclub sich aneignen. Und auch nicht nur aneignen, sondern auch beigebracht kriegen. Also ich finde es eine tolle Sache.
Ja, und das ist das ist auch ein gewisses Netzwerk, wo man auch mal im Netzwerk Firmenbesuche macht. Ich habe jetzt letzte Woche hatte ich einen Termin quasi, dann laden die so ein und dann stellt jemand mal seine Firma vor und dann war ich bei einer Baufirma und hat so eine Führung gemacht und so ein bisschen erzählt aus seiner ganzen Erfahrung. Das war schon sehr interessant, wie die das alles fertigen und wie viel Zeit. Ich habe da jetzt von denen auch schon einen Auftrag gekriegt. Also so ein Netzwerk ist halt auch da, um Kontakte zu knüpfen, B2B, und da halt sich gegenseitig auch mal vielleicht einen Auftrag zu vermitteln. Auch eine super Sache. Aber natürlich
also das ist halt wirklich ein
nicht gezielt.
Ein Netzwerk zwischen Selbstständigen, gell? Das ist halt schon das Extreme.
So ist es. Und da hast du auch natürlich mal den Präsidenten der Handwerkskammer, so beim ne, man isst ja auch mal irgendwie mal was zusammen in einem Lokal, dann ist so ein Netzwerktreffen und dann ist auch mal der Präsident der Handwerkskammer da und dann kann man dem sich mal austauschen. Das ist wirklich ganz interessant. Und und dann hast du so Sachen wie Marketing, da gibt's so Veranstaltungen. Also die kümmern sich da schon, dass man da bei Laune gehalten wird und dass man da Informationen bekommen kann und hat auch den direkten, was ich gut finde, den direkten Bezug zur Handwerkskammer. Weil ne, die meisten Handwerks- oder einige Handwerksfirmen, die haben gar nicht diesen direkten Bezug. Die arbeiten immer nur und regen sich auf über das Finanzamt und bliblablub, aber sind da gar nicht so richtig drin im Thema. Und wenn du so richtig reingehst in das Handwerk und feststellen willst, wie wichtig das Handwerk ist und wie wichtig das alles drumherum ist und worum es sich da handelt, ist es einfach von Vorteil, in so ein Netzwerk wie den Meisterclub Schleswig-Holstein reinzugehen. Wie gesagt, es ist kostenlos. Checkt doch mal Instagram ab. Wo findet man den Meisterclub? Bei Instagram MeisterclubSH.
MeisterclubSH, ne?
Genau. Und wir schreiben das mal in die Shownotes mit rein, wie schon die ganze Zeit. Da könnt ihr, da gibt's einen direkten Link, da geht's zur Handwerkskammer und dann könnt ihr euch was mal durchlesen. Und dann schnackt ihr einfach mal mit dem Nils. Und dann gibt's ein Formular und dann seid ihr im Meisterclub drin und könnt alles genießen und könnt einfach dabei sein und uns und auch uns kennenlernen oder mich kennenlernen. Gut.
Also der Meisterclub ist für alles da, von Anfang bis Ende. Also wenn man oder bis Ende vom Anfang einer Firma oder von Firmenentstehung bis zum Zahlungsziel beim Finanzamt.
Sozusagen.
Ne, die helfen einem wirklich mit allem. Wenn man Fragen hat, Meisterclub anhauen, fertig, passt.
So ist es. Netzwerke. Also geht dahin. Danke.
Ach ja, und wenn ihr für euer Unternehmen oder für irgendwas werben wollt, dann könnt ihr uns gerne mal eine Nachricht schreiben bei Instagram oder per E-Mail. E-Mail-Adresse schicken wir euch auch in die Shownotes. Wir sind immer auf der Suche nach Werbepartnern, die zu uns passen, wo wir uns gegenseitig ergänzen.
Sehr gut. Das nochmal zum Thema. Propaganda vorbei. Weiter im Text. Was gibt's noch so Neues? Gibt's noch irgendwas zu erzählen? Oder seid ihr fertig mit eurem Shit? Ich hätte noch ein kurzes
du Thema. Hast du noch eine Rubrik oder was?
Ich habe noch ein kleines Thema, was mir mehr auffällt, dass viel, viel mehr Handwerksbetriebe jetzt so bei Instagram oder allgemein in den sozialen Medien unterwegs sind, mit ihren Postings und mit ihren Stories, dass viel mehr Gesicht auch gezeigt wird. Also vorher hat man es beobachtet, also die meisten hatten erstmal gar kein Instagram. Ich würde auch immer noch sagen, die meisten haben kein Instagram. Und wenn, dann meistens nur irgendwie das Firmenlogo und 3-4 Postings und entweder startet er neu bei den Leuten oder irgendwie seit 3 Jahren nichts mehr gepostet. Und dann, ich denke mal doch, dass es wegen Corona der Fall war, dass die Zeit einfach nicht da war, weil alle so viel zu tun waren und alle am Limit waren und keiner das für nötig gehalten hat, irgendwie noch was bei Instagram zu machen. Und ich wollte mal euch fragen, ob ihr das beobachtet habt, so in dem letzten Jahr, würde ich es einfach mal sagen, ob ihr es genauso beobachtet habt wie ich, dass es einfach viel mehr geworden ist und aber auch die Handwerksbetriebe viel mehr Flagge zeigen und Gesicht zeigen, dass die Mitarbeiter interviewt werden, dass du in den Logo, also dass du kaum noch Logos siehst, sondern wirklich Gesichter auf den Profilbildern, dass es schon fast als Personenmarke beziehungsweise als dass sich einer vor die Kamera stellt und über das Gewerk erzählt oder über die Baustellen, gerade bei viel Baugeschäften und Architekturbüros kann ich sehen, dass die Leute gezielt auf die Leute ansprechen damit. Ist euch das auch so aufgefallen?
Stimmt. Es ist wesentlich mehr geworden. Man hat es schon ein bisschen verfolgt im Internet oder jetzt bei Instagram und anderen, dass sich die Firmen da mehr präsentieren und auch extrem aufleben und Jüngere extrem mitmachen, wenn man das so sieht. Aber ich finde es jetzt nicht als Aber, ich finde es gut. Ich finde es schön, ich finde es toll, dass man mal die Firmen, sogar mit denen man zusammenarbeitet, ne, mit dir, Thomas, nee, aber auch mit anderen Handwerkern aus der Umgebung, dass man die jetzt wirklich sieht, was die für Projekte haben, dass sie einen animieren, mitzumachen bei sowas, dass die Leute, die jungen Leute ansprechen, dass die auch mal aufspringen und sagen, hey, ich möchte einen Auftrag von dem und dem, XY, weil ich kenne die ja. Und jetzt sehen sie auch, was sie machen. Und jetzt sind sie auch bereit, eventuell dadurch auch mal zu zahlen. ne, mhm. die Sachen wirklich zu wertzuschätzen, mhm. was da gemacht wird. Und nicht immer nur sagen, oh ja, ich gehe zum Billigen, weil der günstigere ist. Nee, die gehen zu denen, weil sie jetzt wissen, was sie wirklich machen, woran sie sind, mhm. mit wem sie sprechen können.
Schafft ja auch ein Stück weit Vertrauen in das Unternehmen.
Richtig.
Ne? Also ich merke es ganz krass bei uns in der Beratung. Also was ich nie habe oder ganz selten habe, ist, dass mir Leute bei Instagram schreiben, ey, das finde ich toll, was sie machen, ich komme morgen vorbei und gucke meine Kükenblätter aus. Das habe ich nicht. So. Aber ich habe ganz oft Leute bei mir in der Ausstellung, die dann ihr Handy zeigen und sagen, ey, das habe ich bei euch bei Instagram gesehen, so möchten wir das auch haben. Also es nimmt in der Beratung bei Küchenplatten und bei Fensterbänken und allgemein bei Steinplatten so viel Zeit ab, weil die vorinformiert reinkommen, weil die sich schon Gedanken gemacht haben, weil die gesehen haben, welche Materialien, also man hat quasi eine digitale Ausstellung an Materialien und an Farben quasi, die man zeigen kann im Internet, was man so in der Ausstellung platzmäßig gar nicht abbilden kann. Also du kannst dir gar nicht so viele Musterküchen reinstellen, wie du bei Instagram posten kannst. Ich glaube, wir haben mittlerweile 340 Postings von verschiedenen Platten und Sachen, die wir gemacht haben. Und ganz oft auch, ach, das macht ihr auch. Jetzt haben wir gerade vor kurzem eine Bodenaufbereitung gepostet, wo ich mir auch sicher bin, dass die Leute, die uns folgen, was ja dann auch wieder Kunden von mir sind oder potenzielle Kunden oder Leute, die uns schon länger verfolgen, gar nicht wussten, dass wir auch zum Beispiel einen Terrazzo-Fußboden aufbereiten, wenn sie es im Rahmen hält. Und ich finde, das ist eine super Plattform, um Leuten zu zeigen, was möglich ist. Also auch wie jetzt zum Beispiel eine Kaminumrandung. Mhm. Ich würde sagen, die Hälfte der Leute weiß nicht, dass man eine Kaminumrandung auch mit 12 mm Dekton Keramik verkleiden kann. Jeder würde sagen, das kann man nur streichen oder eine Tapete vor oder weiß der Geier. Dass man dann, wenn man überhaupt nicht firm mit dem Material ist oder mit der, was man alles damit möglich ist, man wird auf neue Ideen gebracht. Und das ist natürlich für einen selber als Inspiration erstmal gut. Auch für andere Betriebe in der Beratung gut, um den Kunden wiederum da aufmerksam zu machen, was überhaupt geht, aber auch um dem Kunden zu zeigen, wie es dann am Ende aussieht.
Ja, genau. Ja, gut, jetzt hast du die ganzen Vorteile aufgezählt, die das hat, dass man da ist. Jetzt hast du Werbung dafür gemacht, dass man sich bei Instagram, dass wir das machen sollten. Aber mir ist das tatsächlich auch aufgefallen. Mir ist aber auch mega aufgefallen, dass viel Geld in Werbung investiert wird. Wahnsinnig viel Geld. Also jeder siebte Post oder fünfte Post, wo man so durchscrollt, ist Werbung von Handwerksbetrieben, weil ich natürlich auch vielleicht mit zur Zielgruppe gehöre. Kommt natürlich immer drauf an, ob du zu Zielgruppen gehörst. Ne, du musst ja Zielgruppen einstellen von so und so bis so und so. Und ich bin ja, wenn ich jetzt nicht selbstständig wäre, in einem potenziellen Alter irgendwie noch was zu kaufen oder zu bauen oder was weiß ich, ne? Aber ich habe ja sowieso mein Netzwerk, aber anscheinend, ja, durch mein Feed huschen da ganz viele Werbesachen von irgendwelchen Baufirmen durch und auf jeden Fall. Aber vielleicht müsste man jetzt wieder arrhythmisch einfach parallel dazu sein Logo wieder reinstellen. Quasi, weißt du? Alle zeigen Gesicht so, und dann ist das Internet überflutet von Gesichtern, und dann stellst du jetzt einfach dein Logo rein. Und weißt du, jetzt gibt's wahrscheinlich wieder irgendwelche Unternehmensberater, die sagen, hör auf, dein Gesicht da reinzustellen, stell lieber wieder dein Logo da rein.
Logo rein, ja.
Damit du wieder anders bist als die anderen, weißt du? So, keine Ahnung. Aber, ja, natürlich ist das wichtig.
Ich meine, du machst ja extrem viel auf Instagram. Du hast ja wahrscheinlich ein paar Erfahrungsberichte, was dir mal passiert oder wo du explizit sagen kannst, durch Instagram oder durch soziale Netzwerke ist das und das passiert. Hast du da irgendwie ein paar konkrete Sachen?
Durch soziale Netzwerke, ja, da sind
Bewerber so hattest du ja auch zum Beispiel viele, glaube ich, ne?
Ja, genau. Ganz am Anfang war das auch so, dass ich da Bewerber hatte, gerade durch meine lustigen Videos, die da millionenfach angeguckt wurden. Da hatte ich schon einige Anfragen. Das ist aber zurückgegangen durch die ganze Umstellung von Instagram. Hat das natürlich, kannst du nicht mehr so, leider nicht mehr so explodieren. Bei TikTok geht das vielleicht noch ab und zu so, aber bei Instagram schwierig. Die wollen einfach da was anderes sehen. also im Grunde ist es dein erster Showroom, ne? Den du hast, damit Leute im Internet, wenn sie dann nach dir suchen oder so, nach Fliesenleger suchen, du hast ja so ein paar Begriffe, man hat da immer so ein paar Begriffe drin und so, wenn das mit deiner Internetpräsenz verbunden ist, dann ist es ja auch so, dass du dann auch tatsächlich da auch gefunden wirst. Das heißt, es wird eingegeben oder dein Name wird eingegeben und schon an zweiter oder dritter Stelle erscheint dein Instagram-Profil anstatt deiner Website. So, das ist ja schon mal ne, das ist ja schon mal so, dass dann dass die Leute dann schon ja darauf hingewiesen werden, okay, hier guck mal, hier kannst du in sozialen Netzwerken mal gucken, was da so geht. Und wenn die dann natürlich ein schönes Profil sehen, das immer schön bearbeitet wird und auch immer schöne Stories drin. Wichtig finde ich halt auch, dass du von deiner Arbeit was zeigst, wie du es einbaust. Das ist ganz cool, das wollen die Leute sehen, dass nicht nur diese Hochglanzscheiße immer ein fertiges Produkt, sondern auch mal, wie du das arbeitest, wie du an den Sachen arbeitest, ist auch für die Leute sehr interessant, ne? Oder wenn du ein Problem hast, so eine Problemlösung, das gucken sich tatsächlich viele Leute an, ne? Da geht immer meine Story-Views gehen ja immer extrem hoch, was das angeht.
Wir versuchen auch immer so 70-30, 70% ja, Hochglanz oder fertige Produkte, die gut aussehen, und 30% Werkstattimpression oder andere Sachen, ne? Wie jemand irgendwas schneidet, wie jemand irgendwas macht bei uns in der Werkstatt, weil ich meine, Küchenblenden kennt jeder, da kann man ins Küchenstudio sehen und sieht die, aber wie das hinter den Kulissen aussieht, ist natürlich das Interessanteste, und das macht einen dann, glaube ich, aber auch wieder, das schafft diesen Trust, dass du es selber machst, dass es nicht in der Industrie produziert wird und du es weiterverkaufst oder irgendwo produzieren lässt oder so, sondern dass du wirklich hier in der Produktionsstätte bei dir hast in der Filiale, dass deine Leute, die später auch zum Einwand kommen, die Sachen selber gemacht haben. Ja, finde ich gerade das Interessanteste.
Ja. Das ist das Handwerk, ne? Ja. Das ist das Handwerk.
Ja, das Handwerk muss wieder stark werden. Ne? Lass uns wieder eine Elite werden. Ich sag's dir.
Genau.
Ja, ich sag's dir.
Die Besten der Besten.
Geht in die Schulen, verkündet Handwerk! Ihr müsst Handwerker werden! Handwerk hat immer noch goldenen Boden, Junge. Das hat meine Mutter mir früher immer gesagt. Genau. Handwerk hat goldenen Boden. Ja. Scheiße, ich hab immer gedacht, was laberst du, Alter, ey? Alte, was laberst du? Was laberst du?
Und?
Ja.
Zack, ist nun mal so, sie hatte recht.
Handwerker haben immer Arbeit. Außer wenn du halt auf der faulen Haut liegst und auf Aufträge wartest, dann halt nicht.
Genau.
So, aber wenn du dich kümmerst, so. Bei mir hat sich das auch so ein bisschen verschoben, von Privatkunden eher zu Neubauten, komischerweise. Aber auch nur, weil ich mich darum gekümmert habe, weil ich gemerkt habe, okay, wahrscheinlich auch durch meinen Kundenstamm, den ich jetzt noch nicht so viel habe, wie ihr, sind da weniger Anfragen, sind schon mehrere Anfragen, aber jetzt nicht so viele wie am Anfang. Gut, ich habe jetzt auch zwei Gesellen, die müssen auch immer in Work sein.
Gefüttert werden.
Die müssen immer auch immer was haben, ne? Und deswegen, ja, deswegen wird es halt auch jetzt ein bisschen stressiger, weil ich viele Sachen einfach mich drum gekümmert habe und auch angenommen habe. Aber kriege ich hin. Und
das muss man hinkriegen, das ist das Wichtigste. Man muss es hinkriegen.
Ja.
Das ist das Allerwichtigste.
Gut.
Jo.
Ja.
Du hattest noch ein Thema, Thomas. Ein kleines, meintest du.
Ich hätte noch ein kleines Thema, da geht es um Urlaub. Vielleicht können wir das einfach in der nächsten Folge besprechen, wie man sich auf Urlaub vorbereitet. Ein kleiner Cliffhanger, man sich als Geschäftsführer, als Firmeninhaber auf Urlaub vorbereitet. Was man alles machen muss, davor und danach. Lass uns das doch mal in der nächsten Folge besprechen, würde ich sagen, oder?
Alles klar.
Ja,
machen wir. Da lacht oben schon einer. Der weiß genau, worum es geht. So. In der nächsten Folge müssen wir einen Schnaps trinken. 66. Sehr gut.
Aha.
Ich habe noch einen kleinen, vielleicht habt ihr auch noch irgendwie so ein kleines Stick-Gimmick für die Leute. Ich habe noch einen kleinen Privatbereich, so einen kleinen Serientipp. Den wollte ich schon die ganze Zeit anfangen. Den habe ich gestern angefangen. Und das ist wieder so eine Serie, die mich komplett gefesselt hat. Die Serie nennt sich Asbest. Die ist von Kinan Ramadan. Kennt ihr den? Von 16 Blocks. Von 16 Blocks, heißt das so?
Ja, ich glaube, das ist.
Ja, und der hat die produziert, die Serie. Und da geht es um, ich will nicht so viel spoilern, aber das ist so die Geschichte. Geht es um so einen Fußballer, so einen aufstrebenden Typen. Es geht um Ausländer.
Ich dachte um Asphalt.
Also es geht um Libanesen und um Arabs, um diesen ganzen Berliner Wahnsinn und mafiöse Sachen halt. Und da geht es um so einen Fußballer, der ist am Aufstreben und will zum Fußballclub, also ist auf dem Weg in den Profibereich und so, und wird dann durch irgendeine Straftat ausgehebelt und dann kommt er in den Knast und erlebt da ganz viele Sachen. Und das ist, ey, ihr glaubt nicht, wie fesselnd das für mich ist. Ich habe ja schon 16 Blocks habe ich schon in mich reingefressen, ne? Da habe ich das ja kaum abwarten können, immer, weil irgendwann ist ja auch der Tag rum, dann guckst du auf die Uhr, scheiße, ich muss jetzt ins Bett, kann nicht weiter gucken. Aber da freust du dich schon wieder auf das nächste Mal, wenn du dann das anfängst, dann ballerst du dir wieder 2-3 Folgen rein und das ist wieder so eine Serie. Asbest kommt auf in der ARD Mediathek, gibt's das? Ja, guckt mehr, ihr bezahlt ja alle hier GEMA, nee, nicht GEMA, GEZ, wie heißt es jetzt, Gebühren?
Genau.
Gebühren?
GEZ.
Ja, diese Gebühren, das heißt ja jetzt anders, ne?
Beitrags... Rundfunkgebühren.
Rundfunkbeitrags.
Ja, irgendwie so. Ich muss mal gucken, ich habe irgendwo den Zettel.
Bezahlt ihr ja alle und das heißt, ihr könnt auch also das geschaut. Nutzen. Und es ist wichtig, nochmal hinzuweisen, das ist jetzt in der letzten Folge Lanz und Brecht gewesen, da haben die darüber auch erzählt, über die Öffentlich-Rechtlichen und wozu die gut sind. Mhm. Und die sind auch dazu gut. Also ganz viele Länder beneiden uns das, könnt ihr noch mal nachhören, beneiden uns dafür, dass wir unabhängige Sender haben, nicht gekaufte, also ne, nicht wie in den USA, die haben alle gekaufte Sender, die und ARD, ARD, ZDF und die ganzen Sender, wie NDR, SWR, bla bla bla, Berlin, die sind ja alle unabhängig, sind unabhängige Journalisten, die auch die richtigen Fragen stellen und die Hintergründe besser aufdecken und das finde ich gut und das muss unterstützt werden. Also geht mehr in die ARD-Mediathek, ZDF-Mediathek, Mediathek und checkt da mal die Sachen. Da gibt es wirklich gute Sachen, richtig gut produzierte Sachen. Und diese Serie ist richtig gut produziert, muss ich wirklich sagen. Also die Schauspieler, die da drin sind, ihr müsst euch mal die Liste angucken. Crazy. Also da guckst du immer, was, der auch? Und okay. Das sind alles so Schauspieler, okay, die ich geil finde. Ne? Wotan Wilke Möhring, kennt ihr den? Ja, ne?
Ja, ja.
Solche Schauspieler halt, ne? Oder auch wieder Frederik Lau, okay, das ist der Best Buddy von Kinan. Alles Schauspieler, die ich liebe und die ich saugern spielen sehe. Also das nochmal zum Tipp am Ende.
Sehr gut, alles super, klar.
Cool.
Ja, dann und Jungs, wünsche ich euch eine schöne Woche.
Warte, noch eine Frage. Was tippt ihr heute Abend? Bayern oder Dortmund? Wer gewinnt?
Dortmund. Also ich hoffe Dortmund.
Dortmund.
Ich glaube, das
Dortmund
hofft ganz Deutschland oder halb Deutschland hofft Dortmund. Ich könnte mir vorstellen, dass das leider Bayern macht. Ich bin da
mit der Motivation des neuen Trainers.
Weil Thomas Tuchel ist schon eine Granate, der Typ. Das ist schon eine Granate, was der aus irgendwelchen Mannschaften rausholen kann. Und dann auch, wenn du hörst hier die ersten 16 oder also immer, wenn er einen Trainerwechsel gemacht hat, hat er die ersten zig Spiele komplett alle durchweg gewonnen. So, und das nur mal zum Thema. Ich glaube, Bayern gewinnt.
Unsere Hörer werden es schon wissen.
Die werden das schon rausfinden.
Gudi, ich sag mal, tschüss, das letzte Wort habt ihr.
Ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.
Auf Wiederhören und einen schönen 1. April.